So, hallo liebe Community, heute zu unserem Adventskalender-Türchen. Es müsste theoretisch der 14. sein, wenn ihr das hört. Jetzt ist natürlich nicht der 14., jetzt ist Nikolaus.
Der 6., genau.
Und wie ihr schon hört, mein heutiger Gast, den kennt ihr eigentlich. Wenn ihr den nicht kennt, wird er sich jetzt nochmal vorstellen. Hallo Drunken, wer bist du und was spielst du?
Ja, schönen guten Abend. Ich bin Bastian Tegel, bekannt als Drunken, hauptsächlich bekannt geworden durch die WoW-Nacht. WoW spiele ich allerdings mittlerweile nicht mehr, bin mittlerweile umgestiegen auf StarCraft 2 und werde allerdings am 15. Dezember bei Star Wars The Old Republic wieder ins MMO-Geschäft einsteigen.
Das wäre dann schon am gedachten morgigen Tag, ne?
Nee, stimmt. Das stimmt. Da wir ja jetzt in die Zukunft gereist sind, wäre es theoretisch morgen.
Hast du auch früh genug vorbestellt, dass du da gleich anfangen kannst?
Ich habe neulich nochmal nachgeguckt, wann ich meinen Pre-Order-Code eingegeben habe. Werde ich nochmal schnell machen. Aber es war irgendwie, müsste rechtzeitig gewesen sein. Ich habe direkt gepreordert, als das Pre-Order bekannt war. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, Amazon Pre-Order-Code rausgerückt hat. Aber dann habe ich ihn noch direkt eingegeben. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass ich die ersten 5 Tage schon dabei bin.
Ja, und würde ich dann eigentlich auch in 2 Tagen sozusagen bei der WoW-Nacht, beziehungsweise beim Late Game, warst du da dabei? Oder steht das noch nicht fest?
Geplant ist es. Ich habe das fest in meinen Plan aufgenommen. Das Late Game wird ja in Hamburg aufgezeichnet. In Hamburg, also so wie ich gehört habe, das ist der Plan, dass es in Hamburg aufgezeichnet wird. Und da werde ich, da ich momentan teilweise in Frankfurt und teilweise in Hamburg arbeite, die Ehre haben, daran teilzunehmen. Sofern es jetzt richtig steht. Ich glaube, der 16. war zuletzt im Gespräch.
Ja, also hat, weil wir ja halt nicht wissen, wann wer spielen kann.
Ja, genau. Ich habe gepreordert, den Pre-Order-Code eingegeben am 22.07.
Siehst du, 3 Tage vor mir. Immerhin.
Ich bin da guter Dinge. Das funktioniert mit meinem Early
Access. Ja, am 21. war, glaube ich, der früheste Termin, wo es ging. Da kannst du schon. Ja. So, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, gehen wir nochmal ins Besinnliche. Es ist ja dann auch bald Weihnachten. Theoretisch nur in 10 Tagen, ne? Und wird dich denn da deine Familie auch von vorne sehen oder sind die da nur dein Rücken?
An Weihnachten wird mich meine Familie definitiv von vorne sehen. Ich habe, seit ich ein Kind habe, eigentlich mein Gaming-Verhalten insoweit eingeschränkt, dass ich nicht zocke, während mein Sohn wach ist. Also.
Da zockt er dann.
Nein. Der ist erst 4. Den werde ich auch versuchen, noch so lange wie möglich vom Computer wegzuhalten. Leute, die mich kennen, ich bin schon ein bisschen älter, ich bin 32 Jahre alt. Und ich habe meinen ersten Computer gehabt mit 20. Und bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich auch nicht gedacht, dass ich jemals so viel Zeit vorm Computer verbringen werde. Und ja, keine Ahnung, in der Jugend hatte ich halt eher so, also ich glaube mit 16 hatte ich meine erste Konsole. Nee, mit 16 nicht, früher, mit 14 oder so, so ein Super Nintendo. Ich halt nicht viel davon, Kinder davon fernzuhalten, aber ich halt auch nicht viel davon, dass das so das einzige Mittel ist. Ich denke, unsere Generation wird den Vorteil haben, dass wir uns mit diesen Medien relativ gut auskennen und dass wir das relativ gut regulieren können. Das sollten wir allerdings dann auch tun, denke ich. Da haben wir so eine gewisse Verantwortung. Entsprechend, wenn mein Sohn wach ist, zocke ich nicht. Ich werde sicherlich abends mal zocken, wobei man sagen muss wiederum, dass ich momentan in Frankfurt lebe, meine Familie allerdings natürlich hauptsächlich in Hamburg lebt und ich direkt nach Heiligabend am 2. Weihnachtsfeiertag nach Hamburg aufbrechen werde und da bestimmt eine Woche bleibe und dort dann also auch gar nicht zocke.
Also liegt auch keine Konsole dann unterm Tannenbaum sozusagen.
Für meinen Sohn mit 4? Auf gar keinen Fall.
Das soll es Leute geben. Die Nancy zum Beispiel hat mit 4 ihre erste Konsole gehabt, hat sie erzählt.
Das ist auch alles okay. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch diesen Leserbrief verfolgt, der bei Steve auf dem Blog war, über den Typen, der seinen 4-jährigen Sohn an der Konsole mitzocken lässt. Das ist auch in Ordnung. Ich sage auch nicht, dass das schlecht ist. Ich finde, das ist dabei wichtig, dass die Eltern sich mit den Medien beschäftigen, die ihre Kinder dann da konsumieren. Ob das jetzt am Fernseher ist oder an der Konsole oder an was weiß ich was. Also das Problem an Computerspielen ist ja meistens, dass die Eltern sich einfach nicht damit auskennen und sich nicht damit beschäftigen, was da für Inhalte über den Bildschirm flimmern. Und solange das passiert, kann man das auch mit 4 machen. Also mein Sohn hat jetzt, ich glaube, das einzige elektronische Spielzeug, was er wirklich hat, ist so ein sogenanntes Tiptoy. Das ist irgendwie so ein Stift, den es zu Büchern dazu gibt. Und der Stift hat einen Lautsprecher eingebaut. Und da hört er sich dann irgendwelche Sachen an und kann da irgendwelche Spiele mitspielen. Aber auch wenn er eine Konsole hätte, solange man das, denke ich, reguliert, ist das okay. Ich denke, man kann heutzutage auch nicht mehr sagen, ich hab auch erst mit, weil das ist ja eine andere Zeit auch.
Ich denke auch, sind ja auch von allem umgeben, kommt ja eigentlich kaum dran vorbei.
Es ist auch unheimlich, guck dir doch mal allein das Fernsehen an. Es gibt irgendwie mittlerweile 2 oder 3 Sender, die nur für Kinder gemacht sind. Und wenn du dir sowas wie Kika anguckst, das ist wirklich für Kinder im Alter von meinem Sohn, der da theoretisch den ganzen Tag fernsehen könnte, wenn er denn wollte und dürfte. Das ist natürlich gefährlich, aber also ich sehe die Verantwortung bei den Eltern und nicht bei irgendwelchen anderen Leuten. Und solange die das organisiert kriegen, ist alles für mich okay.
Gut, dann werden wir das mal abschließen, weil es wäre schon interessant, aber es ist ja dann doch nicht das Thema.
Ich bin ja nicht hier, um Erziehungsratschläge zu geben.
Nun hat man ja so gerade in der Vergangenheit von dir viel gesehen, dass du PvP machst, dass du jetzt auch mit StarCraft 2 hast du ja auch, das ist ja dieser kompetitive Charakter eigentlich und nicht so dieser kooperative Teil, ne? Also das, was vorrangig da steht.
Und, ja, es ist so teils.
Teils, genau. Und jetzt, also was reizt dich denn da oder was hat dich denn da bisher immer so gereizt?
Ist schon genau richtig, das, was du da ansprichst, ist dieser Wettbewerbscharakter, den das Ganze hat. Wenn man gegen Leute spielt, gegen wirkliche Menschen spielt. Tatsächlich haben mich die Raids in WoW Dungeons und so immer einmal gereizt, um die Story gesehen zu haben und auch, weil die Events ganz cool sind. Und natürlich da, weil man es mit Leuten zusammen machen kann. Aber ich bin so seit ich mit StarCraft 1 1999 angefangen habe zu zocken, da bin ich irgendwie so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ich habe vorher natürlich auch Konsolenspiele gespielt, Computerspiele gespielt und dann StarCraft 1 tatsächlich auch mal im Battle.net gespielt und das hat mich angefixt. Also gegen Leute zu spielen, überall auf der Welt, die halt wirkliche Entscheidungen treffen, anstatt gegen den Computer zu spielen. Das hat mich sehr, sehr angefixt. Ich habe dann auch viel Kooperativspiele gespielt, mit dem ersten MMO angefangen, damals mit Ultima Online. Das war dann mehr kooperativ, wobei es da auch Player-Killing gab und natürlich ein sehr viel extremeres, als man es heutzutage kennt. Also wenn man da jemanden umgebracht hat, dann konnte man eben all seine Equip abnehmen und er war nackt. Zumindest auf den Original-Origin-Servern. Mich hat eigentlich immer dieser Wettbewerbsgeist gereizt. Also, ja, sich mit anderen Leuten messen wollen. Damit will ich noch gar nicht unbedingt sagen, dass, also im Team mache ich das auch sehr gerne. Ich spiele auch gerne 2 gegen 2 bei StarCraft 2, also so mit Leuten zusammen. Ich habe auch gerne Arena gespielt. Kleinere Arenen immer lieber, also 2 gegen 2, 3 gegen 3 ist so das, was ich gespielt habe. Aber auch Solo, Battlegrounds und so. Also alles, wo man sich so ein bisschen mit anderen Leuten messen kann, habe ich einfach immer gerne gespielt. Und das ist so mein Fix, den ich da auch brauche. Das ist auch der Grund, warum ich diese Spiele spiele. Also und warum ich Equipment sammle, ist eigentlich nur, um dann da wieder weiterzumachen. Irgendwie.
Also die schreiben wirklich schon dieser Wettbewerbscharakter direkt gegeneinander anstatt nebenher. Und
Wobei ich sagen muss, dass es bei Star Wars The Old Republic nicht mal unbedingt nur das ist. Also ich finde die Ansätze, die sie da im PvP gemacht haben, so bisher ganz cool. Kommen wir ja wahrscheinlich gleich zu. Aber ich muss auch sagen, das ist eins der ersten Spiele, wo mich die, also wenn es ein Singleplayer-Spiel wäre, würde ich es mir auch kaufen, weil mich die Story einfach sehr anfixt irgendwie. Die einzelnen Klassen und ihre Storys sind, so wie ich das gesehen habe, und ich habe fast jede Klasse gespielt, extrem gut umgesetzt und gefällt mir sehr gut.
Das heißt, du spielst es dann achtmal als Singleplayer.
Tatsächlich glaube ich, dass sich das auch lohnen würde, sich zu kaufen, nur um jede einzelne Rasse, die Story durchzuspielen. Ich glaube, dass das ungefähr so viel Wert bringt, wie sich jetzt ein Singleplayer-Spiel für 50 € zu kaufen. Nur, dass man natürlich trotzdem noch die monatliche Gebühr zahlt und man es wahrscheinlich nicht schafft, alle 8 in einem Monat durchzuspielen, in dem Monat, der frei dabei ist. Aber ich glaube tatsächlich, da genug Storyline hinter ist, wie bei vielen, oder mehr Storyline hinter ist, als bei vielen Spielen, die heutzutage so rauskommen. Und das finde ich sehr faszinierend.
Und gut, da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum super Punkt, nämlich genau zu Star Wars und warum denn eigentlich Star Wars? Also warum nicht irgendwas anderes, wenn es das jetzt gäbe, sagen wir mal, hypothetisch?
Also ich habe immer, während ich World of Warcraft gespielt habe, nach anderen MMOs Ausschau gehalten. Also ich habe mir Age of Conan angeguckt. Ich habe mir Warhammer Online angeguckt, habe auch sehr lange Warhammer Online gespielt dann tatsächlich, weil es mich auch fasziniert hat, weil es da ging es dann wieder ums PvP. Das PvP war ein bisschen besser umgesetzt. Es hatte allerdings nicht dieses, es konnte nicht mich nicht halten als Spieler. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ich höre jetzt damit auf, weil es alleine ist es langweilig, alle anderen haben aufgehört. Und die Story ist einfach nicht das. Es ist nicht einfach so, du kannst online gehen und du kannst ein bisschen was zocken. Es ist irgendwie, du hattest nicht wirklich was zu tun, als ich es gespielt habe. Hat sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen, oder das hat sich dann danach verändert, aber mittlerweile ist es, glaube ich, ganz eingestampft, oder? Warhammer Online?
Keine
Die bringen
Ahnung,
doch
ich habe
gerade
nicht verfolgt.
die bringen auf jeden Fall dieses Wrath of Heroes gerade raus. Oder ist gerade in der Beta. Das ist so ein bisschen das Warhammer Online PvP nur als reiner Standalone-Mode, so Arena gegeneinander. Oder so Battlegrounds, Schrägstrich. Und Star Wars habe ich angefangen, ich habe den Account erstellt bei Star Wars The Old Republic, den Forums-Account. 2004? Nee. 2004 ist WoW raus. Dann habe ich den Account erstellt
Ich
am
glaube, 2008, 2009 ging es als
2009.
erstes.
4. Februar 2009 habe ich den Account erstellt.
Und da
Weil
wusstest du, das
da
wird.
kam es raus und ich habe mich da so ein bisschen informiert und habe gedacht, so, okay, am Anfang hat man so ein bisschen was gehört und sagt mal, ah, da guckst du dir mal an, aber ob die das so richtig umgesetzt kriegen, da war ich mir nicht so ganz schlüssig. Und muss sagen, das hat sich seitdem ja auch schon ein bisschen gemausert und viele sagen ja zu mir, das ist ja so wie WoW mit Lichtschwertern. Und meine grundsätzliche Antwort darauf ist ja immer, und ja, ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll, weil WoW hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist und dann noch Lichtschwerter dazu. Es haben auch viele gesagt, ihnen gefällt das alles nicht und das ist zu viel und diese ganze Story, das nervt irgendwie und so. Das ist dann wahrscheinlich nicht das Spiel für die, aber für mich ist es halt echt so dieses Feeling. Also ich hatte das erste Mal seit 2004 bei diesem Spiel wieder das Feeling, was ich hatte, als ich angefangen habe, World of Warcraft zu spielen. Und ich habe mir jeden einzelnen Dialog angeguckt. Ich habe mir die Dialoge auch mehrmals angeguckt auf verschiedenen Charakteren, obwohl man sie dann eigentlich hätte skippen können. Ich habe tatsächlich gespielt, also die Beta, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und nicht, weil ich den nächsten Level erreichen wollte. Also es hat für mich eine Menge Potenzial. Ich sage nicht, dass ich es bis ans Ende aller Tage spielen werde. Ich sage aber, dass ich es auf jeden Fall auch im Release dann nochmal spielen möchte. Auch dann hoffentlich irgendwann mal mit einem besseren Rechner. Weil mein Rechner jetzt momentan das nicht so ganz vertragen hat. Die Beta.
Das haben wir ja in der letzten EOW noch ein bisschen gemerkt. Da warst du ja ab und zu mal weg.
Ne, allerdings, nee, das war ein anderes Problem. Da hat mein CPU-Lüfter aufgegeben. Da habe ich nachher gar nicht mehr nebenher gespielt, sondern da war einfach hier mit meinem CPU-Lüfter was nicht ganz richtig. Der hat halt, das habe ich allerdings auch erst Sonntag gemerkt. Also der ist halt immer wieder ausgegangen und er hat aber keine richtige Fehlermeldung gezeigt. Und dann hat er mir am Sonntag dann die Fehlermeldung gezeigt, dass der CPU-Lüfter den Geist aufgegeben hat. Und dann habe ich ihn mal so ein bisschen gesäubert und repariert und dann seitdem läuft er wieder wie eine Eins. Aber jetzt auch, seitdem ist er auch ganz leise. Ich habe mich vorher immer gewundert, warum der Rechner so laut ist. Jetzt ist er ganz leise, schnurrt hier vor sich hin. Ich habe aber auf
Ja.
jeden Fall schon so ein bisschen upgegradet für den Release. Ich habe mir ein bisschen mehr RAM noch reingebaut. Ich werde nicht drum rumkommen, irgendwann im neuen Jahr den Prozessor auch abzugraden, aber denke, dann wird es nochmal richtig abgehen. Dann werde ich richtig Spaß haben mit dem Spiel.
Und jetzt nochmal ganz kurz zum allgemeinen PvP zurück. Du hast das ja nun relativ oft und häufig betrieben, ne? Und wo sagst du denn, worin unterscheidet oder worin unterscheidet sich denn der bessere PvP-Spieler vom schlechteren?
Oha. Also unabhängig davon, dass ich kein besonders, also jetzt kein exzeptionell guter PvP-Spieler bin, gerne wäre ja, aber sicherlich nicht bin. Es hat für eine 2000er-Wertung in WoW gereicht, aber nicht irgendwie für eine der absolut höheren Regionen. Würde ich sagen, dass sich ein guter PvP-Spieler von dem schlechten darin unterscheidet, dass ein guter PvP, also ich sag mal, einen schlechten PvP-Spieler gibt es für mich eigentlich nicht. Außer das sind dann so die Leute, die, keine Ahnung, 10 Spiele machen, um ihre Punkte abzufarmen. Der sehr gute PvP-Spieler unterscheidet sich von einem normalen oder guten PvP-Spieler dadurch, dass er nicht nur seine Klasse kennt, sondern auch alle anderen Klassen im Spiel kennt und weiß, was welche Fähigkeit macht und was welche Fähigkeit countert und wie er reagieren muss. Und ja. Also ein schlechter PvP-Spieler ist für mich jemand aus dem PvE, der versucht, seine Rotation durchzubringen, auch im PvP, und da wird es nicht oder selten funktionieren. Ein guter ist einer, der seinen Charakter absolut beherrscht und weiß, wie er in welcher Situation mit seinem Charakter zu reagieren hat. Und ein sehr guter PvP-Spieler ist für mich einer, der alle Klassen kennt. Da gibt es noch die sehr gut ist dann für mich so die 2000er-Region. Und dann gibt es halt noch die richtigen Pros in Anführungszeichen, die dann genau wissen, wie die Taktiken von den verschiedenen sag ich mal, zusammengestellten Arena-Teams funktionieren. Wir haben ja momentan nur PvP-Arena als Vergleich. Also da dann die Taktik für jede Compilation irgendwie an möglichen Klassen-Rassenkombinationen, was man wie, wann, wo als Ziel nimmt und so weiter, das ist dann die absolute Creme de la Creme.
Nun sagst du ja zu wissen, wann man was countert und so. Da gab es ja in WoW nun gerade jetzt in den letzten Jahren unglaublich viele Add-ons und Anzeigen, wo man
Ja.
einfach schauen konnte, das fehlt ja jetzt alles.
Ich spiele komplett ohne Add-ons. Schon immer, auf
Ach
WoW.
so. Ja, aber das fehlt dann jetzt auch gerade in
Star
Star Wars, ja.
Wars ist ein anderes PvP. Star Wars ist nicht dieses Arena-PvP, es ist hauptsächlich Battleground-PvP und wer Battleground-PvP gespielt hat, weiß, dass das nicht zu vergleichen ist. Da geht es auch nicht um Counter, sondern da geht es darum, klug zu zergen, an der richtigen Stelle aufzutreten und meistens gewinnt die Seite, die die Heiler hat und wo die Heiler auch wissen, was sie tun und wo die Tanks die Heiler auch beschützen. Der herbe Unterschied zwischen Star Wars PvP und WoW PvP ist, dass Star Wars PvP ja von BioWare ist und die haben sich so ein bisschen an das Warhammer PvP angelehnt und zum Beispiel diesen Guard Skill übernommen. Die Tankklassen können da andere Klassen beschützen und nehmen dadurch, solange sie in der Nähe bleiben, 50% von deren Schaden. Und die Tankklassen können Spieler verspotten und dadurch macht der Spieler 30% weniger Schaden auf alle anderen Ziele außer dem Tank. Das gibt dem Ganzen eine ganze Menge mehr Möglichkeiten und auch eine Tank-Heiler-Kombination, eine extreme Langlebigkeit. Das ist was bei WoW definitiv fehlt, dass du keine oder zu wenig Fähigkeiten hast, um im Prinzip eine Art Beschützerklasse zu spielen. Also was mir da fehlt, von der Tiefe her. Das ist bei Star Wars auf jeden Fall so. Das wird es da geben. Und auch in einer Extreme, weil es ja viele Tankklassen gibt oder viele Klassen mit Tankmöglichkeiten. Ich glaube, drei
Ja.
Tank-Specs gibt es auf jeder Seite und drei Heal-Specs und es gibt ja insgesamt nur vier Klassen. oder beziehungsweise dann halt mit 8 Advanced-Klassen. Gibt es, ja, ich denke, genug Tanks und genug Heiler. Und das wird auch mehr die Leute dann anlocken, die darauf Bock haben und auf sowas Bock haben. Also es wird schon was ganz anderes als jetzt Arena-PvP. Da, also ich denke, bei StarCraft wird es interessant werden, wann die ersten richtig guten werden, sich hauptsächlich mit ihrer Klasse sehr gut auskennen, wissen, was sie in welcher Situation machen müssen. Und dann die nächsten werden sich mit vielen Klassen auskennen, auch wissen, was die einzelnen Skills bedeuten. Das ist halt was, was im WoW am Anfang auch so war. Da haben bestimmte Leute Animationen von Skills nicht erkannt, weil es eine Gegnerin eine andere Klasse war, die man selber nicht gespielt hat und konnten dementsprechend nicht auf den entsprechenden Spell reagieren. Also das hat Steve ja in der WoW-Nacht schon mal angeschnitten, dass ich damals immer einen Hearthstone gezündet habe, um Nil vorzutäuschen, damit ich einen Counterspell kriege. Da gab es Leute auf der Hordenseite, weil es da keine Paladine gab, die nicht wussten, dass ein Paladin seine Bubble nicht anschmeißen kann, wenn du ihn in einem Cast unterbrochen hast, zum Beispiel, weil die Holy School dann gelockt ist. Und du kannst immer die Bubble anwerfen, nur dann nicht. Das wussten damals Leute nicht und erst recht nicht auf Horde-Seite. Und genau so wird es am Anfang im PvP auch sein. Wenn man sich heutzutage PvP-Videos aus den Anfängen von WoW anguckt, da wird jeder, egal wie schlecht er im PvP ist, denken, Gott, was sind das für abartige Noobs? Und das waren damals unsere totalen Helden. Die Videos hat man sich ewig und 3 Tage angeguckt und die Leute total abgefeiert dafür, dass sie teilweise grün-equippte Noobs irgendwie in den Pestländern killen. Und genauso wird es bei StarCraft, bei Star Wars am Anfang auch sein, denke ich.
Meinst du, dass Star Wars im PvP allgemein mehr so Support-PvP wird, also wo die Support-Fähigkeiten und CC-Fähigkeiten vielleicht mehr Ausschlag haben als jetzt in BGs, wo man dann einfach der reine Zerg und Heal-Out oder ein Damage und Heal-Output.
In BGs ist es tatsächlich so, dass eigentlich der bessere Supporter gewinnt. Also in BGs gewinnt die momentan in WoW auch schon das Team, was Heiler hat und was Crowd-Controlled. Um denjenigen, den Flankenträger oder was weiß ich, zu schützen. Die reinen DP, und das wird bei Star Wars The Old Republic auch so sein, kommt natürlich auf den BG an, den man spielt, aber oder auf die Warzone an, die man spielt. Ich denke, dass es sehr supportlastig ist. CC-lastig glaube ich nicht. Ich habe jetzt noch keine ewig langen CCs gesehen. Also ich glaube, das Höchste, was ich gesehen habe, waren 4 Sekunden Stun. Und es gibt, glaube ich, noch bis zu 8 Sekunden, glaube ich. Und dann aber nicht als Stun, sondern als Disorient, also wird auf Schaden gebrochen. Und man muss auch dazu sagen, dass bereits ein Diminishing Return eingebaut ist, den man auch ersehen kann. Das heißt, wenn du einen Charakter Crowd controls, dann wird er so halb immun, dann dauert der nächste Stun nur noch halb so lange und so weiter und so fort. Und das kann man jetzt schon sehen. Also es ist schon alles darauf vorbereitet. Ich glaube allerdings, dass der Support einfach Wahnsinn wird. Ich weiß nicht, ob das überhaupt aber das Ziel ist, da so extrem professionell ranzugehen. Was ich denke, ist, dass Star Wars sich vor allem über Server-Communities eben nachher ein Late Game funktionieren will. Deswegen gibt es keine serverübergreifenden Battlegrounds und selbst wenn ein Server mal eine höhere Fraktionslast hat, also was weiß ich, 66% Imperium und nur 33% Republik, haben sie das sehr schön gelöst, dadurch, dass es Warzones gibt, wo auch Imperium gegen Imperium und Republik gegen Republik spielen kann, nämlich Hardball.
Hardball, genau.
Und auch die eine Open-PvP-Zone, nämlich Tatooine.
Tatooine
ist halt auch eine fraktionsübergreifende PvP-Zone. Ich weiß nicht, ob du schon was davon gelesen hast, von Tatooine?
Nee, Tatooine, ich konnte jetzt nur Ilum als
PvP. Ja, Ilum ist das Open-PvP, was fraktionsbasiert ist. Da geht es ja irgendwie um die Lightsaber-Kristalle. Genau. Tatooine ist eine Open-PvP-Region, also zumindest der eine Teil von Tatooine. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie der heißt. Da kannst du dir vorstellen, die ganze Zone ist so wie die Arena in Stranglethorn Vale.
Okay.
Das heißt, du kannst da jeden töten. Jederzeit, egal von welcher Fraktion. Hauptsache, er ist nicht in deiner Gruppe. Du kannst jeden angreifen.
Egal, auf welcher Server.
Welches? Nee, ich
Unabhängig.
glaube, es ist ein PvP. Ja, also, eine Zone macht nur Sinn, wenn die auch auf einem PvE-Server eine PvP-Zone ist und du da automatisch geflaggt
Ja.
bist. Also gehe ich davon aus, dass es auch egal welcher Server ist. Und das ist für mich total reizvoll, weil also das ist da tatsächlich so, dass nichts heilig ist. Das heißt, da ist sogar eine kleine Stadt in der Zone. In der Stadt gibt es Händler, da gibt es Mailboxen. Du bist aber nirgendwo sicher. Es gibt nirgendwo dieses Sanctuary und hier kannst du nicht angegriffen werden oder hier sind Wachen, sondern du kannst immer und zu jeder Zeit angegriffen werden, während du da bist. Da gibt es dann Händler, die extrem seltene Gegenstände verkaufen. Wahrscheinlich nicht unbedingt extrem wichtige, sondern mehr so, wie viel bei Star Wars ja ist, mehr so Show-off-Items. Aber diese Händler kannst du vor allem auch töten. Und die spawnen nicht regelmäßig nach, sondern unregelmäßig. Das heißt, du kannst hingehen, du kannst das kaufen, was du haben willst, und den Händler dann umbringen. Du kannst den Händler auch einfach immer wieder umbringen, damit kein anderer das da kaufen kann. Das ist für mich eine sehr interessante Open-PvP-Zone. Ist sehr, sehr interessant gemacht. Da bin ich wirklich gespannt. Zusätzlich sollen da unheimlich besondere Crafting-Materialien wird es dann nur da geben. Was jetzt viele schon wieder verteufelt, weil es dann wieder heißt, dass man gezwungen wird, PvP zu machen. Das ist ja aber nicht wahr, weil die PvPer könnten ja einfach auch diese Crafting-Materialien an die Crafter verkaufen. Das gibt natürlich für Leute, also so richtig dieses Star Wars-Feel, ich bin ein Abenteurer, ich begebe mich in Gefahr, gehe da in diese PvP-Zone, um Materialien zu sammeln, um sie dann einem Crafter zu verkaufen. Brauche also im Prinzip nur Sammelskills, gar keine unbedingt, nicht unbedingt Craft-Skills, kann damit aber trotzdem was irgendwie erreichen und machen. Finde ich total super. Illum fand ich jetzt bisher auch interessant. Das kann man sich ja anscheinend so ein bisschen vorstellen wie Wintergrasp oder so. Weiß jetzt nicht, was da jetzt so richtig hintersteckt, darüber habe ich noch nicht so viel gelesen, aber also das Open PvP finde ich so erstmal ganz interessant. Muss man abwarten, wie es nachher umgesetzt ist. Und ob da dann tatsächlich nur Vierergruppen rumroamen oder ob da ganze Raids dann auf Servern auf einmal anfangen, Tatooine einzunehmen oder eine ganze Gilde. Da kannst du aber natürlich sehr schön Gildenkriege machen, weil du einfach mit einer Gilde in Raid gehst und gegen eine andere Gilde im Raid kämpfst, egal ob du beides Imperium bist. Da kannst du so richtig schön Sachen auskämpfen, das finde ich super.
Gut, da war jetzt auch, weil du gerade Open PvP ansprichst, da gab es heute, also am 6., einen Post dazu, weil da hat sich jemand beschwert, dass das Balancing dann unter Umständen im 1 gegen 1 nicht so das Wahre ist. Da ging es was war es, Inquisitor gegen Botschafter. Und da gab es einen langen Post, wo aufgeklärt wurde, dass ja eh die Situation überhaupt nicht balanced sein kann, weil es ja einfach 50 Variablen gibt, die damit reinspielen, um da
Ja,
überhaupt annähernd im Open PvP
im
Balance
Open
zu schaffen.
PvP wird es nie Balance geben. Es kann sein, dass du gerade einen Mob am Arsch hast im Open PvP. Es kann sein, dass du falsche Equip drin hast. Es kann sein, dass du mit halber Energie angegriffen wirst. Das ist ja aber gerade der Reiz vom Open PvP. Das ist das, was die Gefahr da ausmacht. Nur dann dich in Gefahr zu begeben, immer aufmerksam zu sein und nur dann die Sachen machen zu können, wenn du dir hundertprozentig sicher bist, damit kommst du jetzt durch. Also über One-on-One-Balancing zu reden im Open PvP ist lächerlich, weil du nicht. Open PvP funktioniert nicht mit Slash-Bau und Reggen bis voll und so. Das funktioniert so nicht. Und so hat es auch noch nie funktioniert. Und dazu muss man auch mal sagen, dass es jetzt ausgerechnet über Star Wars The Old Republic ja nicht nur jeden einzelnen Spec zu beachten gibt, sondern auch noch, welchen Begleiter hat
Ja,
die
genau.
Klasse gerade draußen.
Und wie ist
Also.
er vor allem auch
Wie
equipped und so?
ist der Begleiter equipped? Wie ist der Spieler equipped? Wie ist der Spieler gespeckt? Wie ist der Begleiter im Prinzip gespeckt? Den kann man ja auch so halb specken, indem man ihnen
Ja.
sagt, welche Fähigkeiten sie anwenden sollen und welche nicht.
Genau.
Also, das ist, also da, klar, in Duellen, wenn es jetzt Duelle gäbe und wenn es einen Duellmodus geben würde, über den man irgendwelche Items kriegt, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie man es 1 gegen 1 balanced, aber nicht für Open PvP. Also weil im Open PvP, was passiert denn, wenn zwei Leute zusammen losgehen?
Genau.
Oder, also darum geht es ja im Open PvP, auch mal zu zweit eine Dreiergruppe zu überraschen, anzugreifen und zu töten. So. Oder eine Vierergruppe, eine ganze. Und wenn du Open-PvP-Videos in World of Warcraft vergleichst mit Arena-Videos, dann wirst du immer in Open-PvP-Videos sehen, wie ein extrem gut equippter PvPer mehrere PvE-equippte Leute abschnetzelt. Und das hat nichts mehr mit Balancing 1 gegen 1 oder Balancing insgesamt zu tun, sondern nur damit, was ursprünglich PvP ausgemacht hat, nämlich das rohe Überlegensein.
Genau, da gehen wir jetzt aber mal in die geschlossenen PvP-Räume. Also gehen mal alle drei durch. Wir fangen am besten mit Alderaan an, weil das ja am einfachsten auch zu vergleichen ist, wenn wir schon dabei sind. Das sind ja im Endeffekt drei Punkte, die man halten muss, beziehungsweise einnehmen muss. Und dann die Punktzahl der Gegner runterläuft in dem Fall.
Ist zum Beispiel jetzt schon wieder, ja, gut, okay. Sag ich gleich was
Ja.
zu. Führe deinen
Okay.
Satz zu Ende.
Und was mir aufgefallen ist, als ich das gespielt habe, wenn man da runterfliegt mit diesem Gleiter, relativ stylisch, wenn man respawnt oder überhaupt spawnt, kann man ja auch das ganze Feld überblicken. Das heißt, man sieht ja auch, was die Gegner gleich machen, auf den ersten Blick. Und denkst du, dass das auch ein Punkt ist, wo man taktisch sehr gut ansetzen kann? Oder sag erstmal das, was du sowieso sagen wolltest.
Okay, also erstmal finde ich Alderaan sehr gut umgesetzt im Vergleich zu den vergleichbaren Battlegrounds von WoW. Also diese beiden Battlegrounds, Isle of Gineas und Rathi Basin, gefallen mir persönlich sehr gut. Finde ich beide extrem super. Ich finde kleine Battlegrounds immer besser als diese 40 gegen 40 Battlegrounds und die beiden finde ich auch echt gut. Aber BioWare hat ja noch einen draufgesetzt, in dem die Sachen einfach optisch viel schöner sind. Da bin ich in der WoW-Nacht ja auch schon mal kurz drauf eingegangen, dass du halt nicht Punkte siehst, die runterlaufen, sondern du siehst die Lebensenergie von dem Schiff und du steuerst Kanonen an, die dann auf die Schiffe ballern. Und dieser Respawn-Timer, finde ich gut umgesetzt und, na ja, seien wir mal ehrlich, wenn du dich vernünftig in so einem Battleground verhältst, dann weißt du sowieso, was der Gegner macht, wenn du auf deinen Respawn wartest, weil du den Chat liest. Weil das die einzige Möglichkeit ist, in so einem Spiel meistens für viele Leute den Chat zu lesen.
Na gut, aber wenn wir jetzt eine Stufe weitergehen, wo wir sagen, es treten wirklich zwei Gildengruppen gegeneinander an. Also ob das nun gleiche Gruppen oder,
Die
ne?
sind dann ja im TS und da ist ja meistens nur einer tot. Und der kriegt dann von den anderen schon gesagt,
Ja.
wie es jetzt weiter funktioniert. Also und wie es jetzt weitergeht.
Wie gesagt, er kann es halt auch selbst sehr gut überblicken, ne, weil er einmal genau drüber fliegt. Was dann auch vor allem die anderen machen, wenn die gerade wieder respawnen und an ihrem Punkt loslaufen, wenn denn gerade das Timing passt. Das sind ja auch so Sachen, das siehst du ja nicht, ne? Die sind ja so ein bisschen abgekapselt voneinander. Also zumindest das Imperiums, glaube ich, der Imperium-Spawnpunkt ist ein Stück höher gesetzt als der Republik. Meines Erachtens würde ich behaupten. Und du kannst ja auch nicht gleich nach rechts oder nach links laufen, du kannst ja erstmal nur zu einer Seite laufen, weil da offen ist. Ja, ne? Das ist schon so.
Nee, du kannst, glaube ich, zur Mitte und noch irgendwas anderes machen, aber ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich Alderaan nur einmal gespielt habe in der Beta.
Okay. Und na gut, dann machen wir erstmal weiter. Können wir den allgemein nochmal zu allen drei was sagen? Das nächste wäre
Also
Voidstar. Was?
was da jetzt taktisch für Überlegungen sind, ist, glaube ich, auch einfach zu früh, darüber jetzt schon
Ja,
nachzudenken.
wahrscheinlich.
Erstmal muss man gucken, wird taktisch nichts massiv Neues sein. Wird zwei Punkte halten und verteidigen sein. Du hast eine Achtergruppe, glaube ich, da drin. Oder wie viele
Ja,
sind da drin?
acht.
Acht, ne? Acht. Und ja, jeder einen Punkt. So, und fertig. So, und dann wird es genau dieselben Taktiken geben wie bei denselben Battlegrounds, dass nur drei den einen Punkt einnehmen und alle in die Mitte gehen. Dann wird die Taktik wechseln, dass die eine Fraktion immer zuerst zu einem seitlichen Punkt geht, weil da immer nur zwei hinlaufen und so weiter und so fort. Und das wird sich einfach rausspielen, aber da wird jetzt nicht, glaube ich, was extrem Neues bei rumkommen an Taktik.
Meinst du, die Umgebung in dem Battleground lässt es gerade den mittleren Punkt, wenn du da jetzt mal in der Erinnerung kramst, leichter oder schwerer zu verteidigen? Wenn man denkt, dass das ein Balkon, da kannst du theoretisch von beiden Seiten reinlaufen.
Der mittlere Punkt ist am leichtesten zu verteidigen.
Am leichtesten. Allein wegen den Ebenen, ne?
Du hast die verschiedenen Ebenen, du hast feste Eingänge, du hast kein freies Feld zum Überblicken, ist klar, aber ich glaube, dass das, also die Heiler können sich aber besser drin verstecken. Du kannst dich als Heiler auf so einen Balkon stellen, bis der Gegner reingelaufen ist, den Heiler lokalisiert hat, ist er schon fast tot. Also, das wird schon einfach zu verteidigen sein.
Gut,
Denke ich.
dann gucken wir mal zum nächsten, nämlich zu Voidstar. Das ist ja so ein bisschen, wer WoW gespielt hat, Strand der Uralten. In schneller, finde ich, was meine Eindrücke waren.
Richtig. Ich genauso. Und ohne Fahrzeuge.
Und ohne Fahrzeuge. Ja, tappen muss man trotzdem, ne? Sozusagen,
Ja, man
also man muss ja
muss.
Bomben legen.
Es ist im Prinzip aber, als ob du eine Fahne tappst und die dann das Tor öffnet.
Genau. Und die du
Und
innerhalb von 5 Sekunden retappen kannst.
genau, die kann man retappen. Das ist aber sehr schwer. Bin ich jetzt, weil du ja unterbrochen werden kannst. Und es momentan ist mir die Explosionszeit zu kurz.
Ne, 10 Sekunden sind es, glaube ich, nur 12, bis es explodiert. Vom Tab, ich wollte 10 sagen.
Ja, das Ding ist
10,
aber
12.
eher 10, ja. Aber wenn getappt ist, ne?
Ja.
Also du stehst irgendwo in der Mitte, weil du ja beide Türen überblicken willst und versuchst zu verteidigen. Jetzt stellt sich einer durch und da wird echt mal getappt. Bis du in bist, ihn umgeschlagen hast, kannst du das nicht zurücktappen. Das ist meistens so, dass trotzdem noch explodiert. So, wenn der Typ natürlich schon tot ist, wenn du da ankommst, kannst du vielleicht zurücktappen, aber dadurch, dass du auch immer ein bisschen brauchst, um da hinzukommen, ich würde sagen, eigentlich, dass die Tür irgendwie schnell eine Bombe ran und dann sterben, kann eigentlich nicht Sinn und Zweck sein. Also eigentlich eher eine Tür tatsächlich einzunehmen und auch ein bisschen zu verteidigen, deine Sprengladung da. Weiß ich jetzt nicht. Das könnte ein bisschen länger sein. Ich finde es so aber auch eigentlich okay. Es spielt sich natürlich schön schnell.
Was mir ja zum Beispiel
Und das
aufgefallen
Spielfeld
ist.
verlagert sich so ein bisschen. Das finde ich sehr angenehm. Also du kämpfst halt
Raumweise.
raumweise und du kämpfst halt schon immer zusammen, aber nicht immer an derselben Stelle. Und da muss man dann halt auch wieder gucken, wie die Verteidigung sich aufbaut und so weiter.
Muss ich jetzt sagen, bei dem, was ich bisher gespielt habe, wenn ich Angreifer war, das ist, wenn wir durch den ersten Raum durch waren, haben wir das eigentlich innerhalb von 2 Minuten fast immer gewonnen, weil wir dann schneller waren als die anderen.
Wenn du durch den ersten Raum durch bist, ist vor allem so, wenn hier wird Leute geben, die sich dann da gegenseitig abschnetzeln. Das Klügste ist aber, wenn
Sich
du den einen
rauszuhalten.
Raum gesprengt hast, möglichst keinen der Gegner mehr zu töten. Weil
Genau.
die sind ja hinter dir dann schon. Die stehen ja immer noch im ersten Raum rum. Wenn du die dann tötest, respawnen sie im zweiten Raum und zwar direkt bei den Türen.
Genau.
Du hast die beste Chance aber natürlich, wenn du den am Leben lässt und einfach durchrennst. Dann denke ich, muss es noch eine Möglichkeit geben, das abzuwarten, weil das wird es sein. Es wird sein, wer am schnellsten durchgelaufen kommt.
Und sich am besten aus Kämpfen raushält.
Genau.
Aber das haben wir auch gemerkt. Dagegen war es natürlich unglaublich einfach zu verteidigen, wenn die Leute da, weil man hat sich dann einfach mitten ins Zerg begeben und hat sich halt notfalls töten lassen, dass man den wieder
Genau.
auflauern kann.
Ja, das ist gut, das funktioniert ja gerne immer mal so. Also, aber das hat für mich so ein bisschen Charakter von damals Alterac Valley, bomben, bis das Mana leer ist und dann töten lassen, damit man mit vollem Mana respawnt.
Genau.
Deswegen würde ich es aber halt gerne auch sehen, dass diese tatsächlichen Tap-Zeiten für die Türen erhöht werden, weil du dann tatsächlich kämpfen musst. So. Um einfach zum Tap überhaupt zu kommen, musst du den Gegner töten. Der da steht vor der Tür. Das musst du momentan nicht. Du musst nur irgendwie rankommen, schnell tappen und dann möglichst lange die Leute am Retappen
Genau.
abhalten und fertig. Dann ist das Thema gelutscht irgendwie. Und das finde ich momentan nicht so schön.
Oder denen auf der Brücke entgegenkommen und sie runterkicken.
Genau. Richtig, mit dem Knockback.
Was ja auch nur manche Klassen haben, also der Botschafter und das Inquisitor haben es sogar als AE-Fähigkeit, da kann man ja schon abräumen.
Es gab wirklich eine Balance-Diskussion über Botschafter gegen Inquisitor?
Als Spiegelklassen, ja.
Das kann ja aber nur auf den Begleitern basieren dann.
Fast, ja. Ne, es gibt, glaube ich, das, weil der, es gibt ein Spell, das ist, glaube ich, das Einzige, was nicht gespiegelt ist. Ein Spell, der ist beim Inquisitor, kommt der instant an, der Blitz. Und ich glaube, dieser Stein, den der macht, der muss erst hinfliegen.
Ach so, das ist eine Physikgeschichte wahrscheinlich.
Wahrscheinlich auch, ja. Also so fing die Diskussion zumindest an.
Wobei der Schaden doch instant ankommt. Aber egal.
Ja, pff, das Leute halt, ne?
Ja, also jetzt schon über ein Spiel, was noch nicht raus ist, über das Balancing zu reden. wo die Leute noch kein perfektes Gear hatten und naja, egal.
Ja. Gut, kommen wir zum letzten und zum wahrscheinlich interessantesten, weil es ja doch eine Komponente hat, die meines Erachtens relativ neu ist, nämlich Hot War. Und zwar mit dem Passen des Balls, wo ich denke, dass da, wenn man da einmal eingespielt ist und ein gutes oder ein Team hat, dass man dann doch allem anderen unglaublich überlegen sein kann.
Das ist so. Also Hardball ist so ein bisschen wie Warsong, nur ohne dass man die Flagge festhalten kann. Also ohne dass es so Double Tap und beide
Genau.
Flaggenträger stehen irgendwo am Friedhof. Der Ball, glaube ich, wenn der zu lange gehalten wird, explodiert er.
Ist mir nicht aufgefallen.
Also es stand irgendwo, dass wenn der zu lange von einem gehalten wird oder an einer Stelle gehalten wird, dann explodiert der Ball. Oder zumindest haben die Huts da irgendwelche Sprengladungen drin versteckt, weil sie nicht auf Camper stehen.
Gut, das hatten wir jetzt in diesen ersten nicht, weil erstens wusste kaum jemand, was man damit macht. Von den
Und
Gruppen, die wir hatten, und ja.
das Gute an diesem Spiel ist eigentlich, dass es tatsächlich nur einen Ball gibt. Das heißt, entweder hast du den Ball, dann kannst du scoren, oder du hast den Ball nicht und dann kannst du nicht scoren, dann musst du den Ball kriegen. Was dazu führt, dass das Ganze ein bisschen offensiver wird als Warsong, wo im Grunde die Zehnergruppen los sind, sich die Flagge holen und dann wieder zurück sind, um zu verteidigen und dann dauert so ein Spiel halt ewig. Das ist bei Hardball anders. Hast du einen Ball und der den hat, der kann scoren. Den musst du angreifen oder halt verteidigen, je nachdem. Das finde ich sehr schön, sehr angenehm. Generell die Atmosphäre von diesem Ding ist super geil. Also wer auf so ein bisschen Science-Fiction-US-Sportarten steht, der wird Hardball total abfeiern, allein für den Kommentator, obwohl der natürlich ein bisschen nervt, ne? Wenn er immer wieder dasselbe sagt, die könnten dem noch ein paar mehr Sprüche spendieren. Aber ist ganz, ganz cool gemacht, so. Ich weiß nicht, was ich von diesen Fallen halten soll, da mit dem Feuer und mit der Säure, aber das ist auch okay.
Oh, das lässt zumindest auch wieder taktische Möglichkeiten, vor allem wenn man
Also es lässt,
Botschafter spielt
genau,
und
wenn du,
kicken und stunnen kann.
ja, du kannst ja als Botschafter nicht nur kicken, Botschafter, also als Sage,
Counselor. Sage meinetwegen, ja.
als Sage später kriegst du ja auch die
Den
Fähigkeit
Crib.
für Leap of Faith. Also im Prinzip,
Genau.
das, was der Priester in WoW hat, die Leute an dich ranzuziehen. Und dann jemanden zum Beispiel aus dem Pit raufzuziehen oder so. Das wird, glaube ich, nochmal super interessant. Oder auch einfach Gruppenstealth. Also der Schmuggler hat ja nachher noch den Gruppenstealth, den ich auch noch nicht in einer der Battlegrounds oder im Open PvP im Einsatz gesehen hat. Aber also das ist einfach so viel drin, was noch kommt, was total interessant werden kann. Dieser Group Stealth ist übrigens natürlich mit dem Cooldown und zeitbasiert.
Ja.
Also ist nicht so, dass sie ewig durch die Gegend laufen können. Aber es ist.
Gut, ich meine, dann hätten beide Seiten jeweils ihr Pendant drin und dann würde man gar keinen mehr sehen.
Na, es gäbe einfach keine vernünftige PvP-Gruppe mehr ohne Schmuggler oder Agent.
Ja.
Aber das ist auch so ganz gut, weil mein Gaucho und ich haben schon festgelegt eigentlich, dass wir Assassin und Schmuggler spielen, also den Stealth Tank und den Stealth Heiler zusammen. Das, glaube ich, geht im Open PvP dann richtig finster ab, wenn du einen Stealther hast, der auch Tankfähigkeiten hat und einen
Ja.
Stealther hast, der auch Heilfähigkeiten hat. Da wird schon einiges gehen. Also, Moment, ich sehe ganz viel Potenzial für ganz viele Klassen, für ganz viel, was man machen kann in diesem Spiel. Das wird aber alles noch ein bisschen, muss noch outgefiggert werden, sag ich mal, wie das jetzt tatsächlich funktioniert. Es wird nachher sicherlich auch Cookie-Cutter-Specs geben, wobei ich sagen muss, dass ich habe jetzt ein bisschen mit den Specs rumgespielt, wobei man auch wieder noch nicht sieht, was macht was, wie viel Schaden macht das und das tatsächlich. Aber ich glaube, dass man auch relativ frei ist in der Talentwahl.
Ja.
Klar kannst du ein bisschen Damage pushen, aber also ich bin jetzt auch mit irgendwelchen Semi-Specs, auch ich bin auch zufrieden gewesen mit Specs, obwohl ich nicht bis zum Ende durchgespeckt habe. Auf einigen Seiten. Also muss man abwarten, was dabei so rumkommt.
Gut, und nochmal schnell zum Hardball zurückzukommen, die
Ja.
Mechanik das Passen. Was meinst du, wie wird sich das so durchsetzen? Wird man dann doch sagen, je nachdem, wie der Timer natürlich ist bei dem Ball, wenn du sagst, der explodiert nach einer Zeit, dass man dann einfach doch eine Tankklasse nimmt und die einfach durchhält und dann einfach à la Capture the Flag zum
Naja,
Gegner
das
rennt.
Passen ist eigentlich ja immer eine gute Option, wenn du kurz davor bist, down zu gehen, ne?
Wenn du nicht gestunt wirst, ja.
Egal, ob du Tank bist oder irgendwas anderes. Man muss dazu natürlich mal sagen, dass du jeden Pass auch abfangen kannst.
Ja.
Indem du dich auch da irgendwie in diese Kugel reinstellst. Ich weiß gar nicht, wie das dann genau funktioniert, aber irgendwie kannst du die Bälle auch abfangen.
Ja, du musst halt näher am Mittelpunkt sein von dieser Zielfläche, die dann angezeigt wird.
Ja, so. Und klar wird es Tanks geben, die einfach durchgehen. Man muss aber dazu natürlich sagen, dass es bei Hardball von Anfang an so ist, dass der Ballträger langsamer ist und nicht ja. erst nach 10 Minuten halten, sondern der ist von Anfang an nur noch im Schritttempo unterwegs.
Und er muss über die Feuer fallen.
Er muss über die Feuer fallen, es sei denn, er wird gepult von einem Sage oder so. Oder von sogar einem netten Gegner. Aber ja, die Sache ist halt, ich denke schon, dass es ein Tank sein wird, der versucht durchzulaufen, aber im letzten Moment dann passt.
Ja. Sind halt so.
Was ganz cool ist, weil, also seien wir ehrlich, dieses mit Flaggen aufheben, da hat sich jeder drüber aufgeregt, weil man jeder gedacht hat, ich hab doch geklickt.
Genau.
Ja.
Dann gab es ja auch Bots und sowas, ne? Oder zumindest so Hacks am Anfang.
Mal
meines
gucken.
Erachtens. Also nein, jetzt hier nicht, aber ich meine, es gab jetzt bei ja. WoW zum Beispiel beim Klicken ja Hacks.
Ja, ich glaube, dass dieses Passen eine schöne Zusatzfunktion ist und viel Neues einfach reinbringt, weil sowas hat es noch nicht gegeben und natürlich kannst du keinen du kannst keinen Sport erfinden, der Hardball heißt und du kannst dann verbieten zu passen und du kannst den Ball nur tragen, bis du tot bist. Das haben die sich wahrscheinlich auch so gedacht. Die haben sich gedacht, ja, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so das Genialste von der Welt, aber wir müssen den Leuten erlauben zu passen. Ich frage mich halt, wo der Pass-Button hingeht, wenn du gerade keinen freien Platz auf deiner Leiste hast.
So. Auf eine der anderen 1000 Leisten. Also du musst schon irgendwo noch einen Platz frei haben, denke ich mal. Und sonst ist er im P-Menü, also in deinem Spellbook mit drin, nach dem ersten Mal.
Und wahrscheinlich ist es so, dass wenn du Hardball spielst, holt sich erstmal jeder diesen Pass-Button irgendwo hin.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn er im Vorbereitungsraum ist. Aber ich finde das ein cooles Gimmick für eine Capture-the-Flag-Variante, die ich sehr actionreich finde, weil es halt nur eine Flag in Anführungszeichen gibt. Das ist ein cooles Gimmick, dass man die halt auch werfen kann. So. Und ja, ich glaube, von der Story oder vom Lore her mussten sie das einfach machen. Und ich glaube, das kann eine Menge dazu addieren.
Jetzt kannst du mir ja bestimmt sagen, warum Leute, wenn wir jetzt mal auch auf die Fallen zu sprechen kommen, warum Leute, wenn da ein Becken mit grüner Suppe ist, die auch noch dampft, warum die da zielstrebig durchlaufen?
Weil sie WoW gewohnt sind und nicht gewohnt sind, in 3 Sekunden zu sterben, wenn sie durch sowas durchlaufen.
Und wenn man jetzt zum Beispiel auch die Feuerfallen sieht, die sind ja, wenn man dann doch den Ball hat, die sind ja dann sehr eng getimt, ne? Da muss man ja wirklich aufpassen.
Ja, da musst du genau richtig durch, ja, das stimmt.
Meinst
du,
das ist beabsichtigt, ja, ne? Absolut.
Ja, also du sollst halt ein Risiko gehen, dabei da nochmal eben durch, also der war ja gerade noch oben, also kann ich da jetzt wohl noch, schaffe ich es nicht. Also wenn das ganz einfach wäre, weil es genug Möglichkeiten gibt, die Dinger zu umgehen,
ja.
Indem man alleine einer der wahrscheinlich dann nachher am meistgespieltesten Tanks, der Sith Warrior oder der Jedi Knight, die haben
springen.
Ja alleine schon den Charge, den Force Charge oder wie das heißt, Force Leap,
ja.
Mit dem sie einen Gegner anspringen können. Das heißt, wenn ein Gegner respawnt, wenn sie den in einem richtigen Moment getargetet kriegen, dann sind sie auch unterwegs irgendwie. Dieses Force Leaping ist übrigens eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen gewesen auf meinem Sith Warrior. Weil sie das da im Vergleich zum Heroic Leap oder zum Charge tatsächlich geschafft haben, dass du auch, ich sag jetzt mal, über Kanten hinweg und auf verschiedene Höhenebenen relativ sauber und klar rüberleapen kannst. Das verführt mich ja immer dazu, so volles Risiko irgendeinen Abhang runter und irgendwelche Leute anliepen. Mal gucken, ob es klappt und sonst stirbst du halt und fällst in deinen Tod und siehst, also entweder siehst du total cool aus oder total dämlich. Aber ja, also macht sehr viel. Hat sehr viel Laune gemacht. Ich komme schon wieder vom Thema ab, ne?
Nö, ist okay. Jetzt kommt noch zum Schluss vom Battleground, zumindest vom Hardball, ist ja noch eine Sache, was jetzt von den anderen unterscheidet. Du kannst Innerfraktion gegeneinander spielen. Was ja zum Beispiel auf dem Beta jetzt so gewesen ist, dass wir mit einer Mannschaft zusammengespielt haben und im nächsten Spiel einfach die halbe Mannschaft gegen uns hatten. Dementsprechend auch Taktiken,
bekannt,
die man uns kurzfristig zurechtgelegt haben, einfach nicht mehr funktionierten.
Ich finde das persönlich super. Was ich davon, also alleine um zu, also auch den Leuten, wo die Fraktion am meisten ist, weil das Schlimmste war früher, auf der starken Fraktionsseite zu sein und ewig auf dem Battleground zu warten. Und um da die Möglichkeit zu schaffen, dann hast du das im Prinzip danach, dass du Wartezeiten hast, die maximal so sind wie bei einer Arena. Minus natürlich diesen Elo-Wert, den du bei der Arena hast, der bestimmt, gegen wen du spielen kannst und gegen wen nicht. Da kannst du einfach gegen jeden spielen. Das heißt, sobald eine gerade Anzahl von Mannschaften im Gesamtpool ist, sollte es eine Instant Invite geben. Wenn eine ungerade da ist, dann muss die eine Mannschaft halt warten. Ich finde das super gemacht. Ich finde es allerdings auch sehr schön wieder, dass sie nicht einfach gesagt haben, gut, wir nehmen jetzt diesen einen Battleground und der ist jetzt halt auch Fraktion gegen Fraktion möglich, sondern dass sie sich den sinnvollen Battleground genommen haben, nämlich Hardball. Wo tatsächlich, das ist ein futuristischer Sport, danach werden alle wieder aufgepäppelt, aber es ist, es geht halt nicht um Krieg. So, Alderaan Civil War, Empire gegen Empire, wäre irgendwie blöd. Genauso wie Void Star. Hardball, Empire gegen Empire, total logisch. So, und da, also es macht alles, und das zieht sich für mich durch sämtliche Mechaniken, die sie eingebaut haben, es zieht sich alles durch, es macht Sinn, wie sie sich entschieden haben. Und es macht irgendwie, verletzt nicht zu sehr die Lore, sag ich mal.
Gut, jetzt kommen wir noch zu allgemeinen Sachen, was so PvP sind. Zunächst zum Beispiel, wenn man sich ja anmeldet, kann man sich ja nicht direkt für eins anmelden,
Momentan
sondern
noch
nur
nicht.
random.
Ja.
Vorteil oder Nachteil?
Die,
Also ich weiß es.
für die Beta Vorteil, weil du willst ja alles testen. Später
Ja, auch, ne?
würde ich jetzt sagen, erstmal Vorteil, weil natürlich so schneller die BGs aufgehen.
Ja.
Das
Dann kommst du auch nicht
Blöde,
immer ins Gleiche.
ja, das Blöde bei WoW ist halt, dass wenn du random angemeldet hast, dann kommt das, wofür die meisten sich nicht random entschieden haben. Das heißt, es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du dich immer wieder anmeldest, öfter dasselbe.
Ja.
So, was ich auch schön finde, schön gemacht finde, ist bei den Battlegrounds, dass wenn der Battleground vorbei ist, hast du ja die Option, sofort wieder zu requeuen.
Ja.
Also unten auf diesem Score-Bildschirm ist da so ein Knopf, wo drauf steht, wieder anmelden, und da ist ein Häkchen, glaube ich, sogar davor. Solange du das drin lässt, wirst du immer automatisch wieder mit
Genau.
angemeldet. Das finde ich total geil, weil du dann auch oft mit Gruppen zusammenbleiben kannst. Du kannst es allerdings auch ausschalten. Wie findest du denn eigentlich diese MVP-Funktion?
Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Ja, nachdem ich ein paar Mal MVP geworden bin, fand ich das gar nicht schlecht, aber es
Was
gibt ja ein Aber.
passiert da?
Du kriegst
Kriegst
mehr
du.
Tapferkeit. Also du kannst schneller in den
Ach so,
Rängen aufsteigen und
okay.
du kriegst auch mehr, wie heißt's? Ehre heißt es ja nicht.
Wählerpunkte.
Tapferkeitspunkte, genau. Oder
Kampfvergeltspunkte,
Wählerpunkte,
genau.
Ehrenpunkte, wie auch
Genau.
immer.
Ja.
Und kriegst auch mehr Credits unter
Ach
Umständen.
so, okay.
Das heißt, du könntest theoretisch, wenn du sowieso in der Gruppe bist,
Kannst du einen pushen?
ja, pushst du die Leute halt. Das ist halt ein Problem, wo ich sehe, das ist unglücklich für so Gruppenauswahl. Im Random finde ich das durchaus sinnvoll. Wenn man jetzt, wie gesagt, wirklich random ist und nur zu zweit, weil dann gibt es keinen Ausschlag, dann ist gerade auch egal.
Ja, wenn du zu zweit bist, ist natürlich klar. Also, wenn ich mich mit Gaucho für BGs anmelde, kannst du
Ja,
davon
jeder einen
ausgehen,
Punkt, ne?
er macht mich MVP, ich mach ihn
Richtig.
MVP. Das wollen wir mal gucken. So, und ja, ich habe übrigens, soll ich dir meinen neuesten Kritikpunkt an Star Wars: The Old
Ja,
Republic mal
bitte.
erzählen? Wir
Erzähl.
haben bereits vorm Release den Namen Drunken auf jedem Server verboten.
Nein, oder?
Doch.
Klar, da brauchst du wohl was Neues, ne?
Entspricht nicht der Namensrichtlinie.
Gut, kann ich mir aber vorstellen, weil du ja Nachnamen wählen kannst. Und das Drunken Skywalker könnte unter Umständen falsch verstanden werden.
Drunken
Oder so, ja. Noch viel besser. Ich denke schon, dass ja. Was
Ja.
mir allerdings jetzt aufgefallen ist, weil du das
Nee, das,
ansprachst mit.
was ich interessant finde, ist, dass sie Drunken verbieten, aber sie erlauben irgendwelche Semikolons und nee,
Echt?
Semikolons nicht, sondern hier
Apostrophe. Nee,
Apostrophe.
Apostrophe, Akzente,
Ja,
Accents.
Axons, Apostroph haben sie, glaube ich, auch erlaubt.
Ach so? Ach so,
Meinst
doch,
du?
ja, weil ja die Namen teilweise zweigeteilt sind. Das ist ja lore-technisch
Genau.
begründet.
Lore-Technik, oi, oi.
Naja, ist halt so.
Ja.
Was mir aber aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug war in der Beta, wenn du dich in der Gruppe oder wenn du in der Gruppe rausgegangen bist aus einer Warzone, warst du nicht mehr in der Gruppe. Also uns hat es immer rausgehauen.
Das liegt dir aber daran, dass du, obwohl das ja eigentlich, wenn du dich als Gruppe anmeldest, du wirst ja in die neue Gruppe, in die BG-Gruppe, in diesen Raid reingepackt.
Ich weiß, aber dich haut es sofort wieder raus. Du bist dann nicht wieder, wenn du da wieder rausgehst aus der Warzone, musst du immer wieder neu in die Gruppe einladen, die du vorher hattest. Weiß nicht, ob das nur ein Bug war oder ob das gewollt ist.
Hast du es reported?
Ja, natürlich. Also das war das Einzige, was ich reported habe, als andere habe ich weggeklickt, weil es mich gestört hat.
Echt?
Ja.
Ich habe tatsächlich einmal so ein Ding ausgefüllt. Was haben Sie gerade gemacht und wie finden Sie das Spiel?
Ach, das habe ich auch einmal. Ein einziges Mal habe ich das auch gemacht. Das kann dann aber noch zweimal. Da habe ich mir dann gemacht.
Das war so ganz am Anfang, als ich es irgendwie ganz, ganz frisch angefangen habe zu zocken. Da habe ich das mal ausgefüllt. Was haben Sie gerade gemacht? Eine Quest abgegeben. Ja. Und wie finden Sie das Spiel bisher? Geil.
Bei mir kam das in der Cutscene, wo du die, oder kurz vor der Cutscene, wo du in den Jedi-Ritter hat, kann doch die Dings ja, die Twi'lek da flachlegen. Und genau da kam auch das Ding, wo ich mir gedacht habe, oh.
Da hast du dann, was haben Sie gerade gemacht? Gebucht. Und wie finden Sie das Spiel? Bisher super.
Ja. Nee, man hat ja, das haben sie dann rausgeschnitten.
Ja, aber also ich fand tatsächlich da, hast du Sith Warrior gespielt?
Ja, jetzt zum Schluss nochmal kurz. Bis 11 oder so, aber nicht
lange. Ich sage nur, wenn du das Twi'lek schon abgefahren findest, ich habe mit Level 16 oder 15 oder 16 gibt es eine Quest mit dem Sith Warrior, da sollst du irgendwie so einen Typen umbringen. Oder dem seinen Sohn sollst du umbringen. Und die Mutter von dem versucht dich dann zu überzeugen, ihren Mann umzubringen. Du kannst aber dich weigern, du kannst auch beide umbringen. Also das ist ja hier, wie gesagt, das Spiel ist ja sehr abgefahren, was sowas angeht. Aber wenn du für sie ihren Mann umbringst und dann zurückkommst, dann gibt es auch eine Flirt-Option. So viel will ich jetzt mal sagen.
Oh, das ist hart.
Also kannst irgendwie erst ihren Mann abschnetzeln und dann kommst du zurück und dann erzählt sie ihrem Sohn, der soll sich mal was zu tun suchen. Mama will jetzt mal ein bisschen Privatsphäre haben.
Da kennst du auch nichts, ne?
Naja, da kannst du vor allem deine Twi'lek-Sklavin dann zugucken lassen.
Ach, das geht auch noch.
Da sagst du dann, sagt sie, willst du deine Sklaven nicht auch wegschicken? Und du sagst dann, Sieg bleibt, wo immer ich bin.
Auch nicht schlecht.
Aber das gibt dir natürlich, das findet sie nicht so gut, sag ich mal.
Also ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Gut, jetzt nochmal, wie gesagt, wir waren ja eigentlich beim PvP dann allgemein jetzt. Wenn du findest du, dass die Spielfeldgröße oder die Warzone-Größe, dass die dadurch, dass ich, also ich finde, sie ist kleiner durchaus als in anderen Spielen.
Stimmt.
Ist das sinnvoll? Ja, ne? Macht das Spiel schneller?
Nimmst du mir jetzt eine Antwort weg? Ich finde, das ist okay. Größe ist okay. Ich denke, es hat so ungefähr Warzone-Größe, kann man sagen. Warzone und
ja, fast ein bisschen kleiner, ne? Also, wenn man jetzt das einzige offene nimmt, was ja Alderaan ist an sich, wo man jetzt wirklich geradeaus durchlaufen könnte von links nach rechts.
Ja.
Weil Voidstar ist ja insofern zwar größer, aber dadurch, dass du ja nur in den Räumen spielst, ist es ja auch wieder auf engem Raum.
Ja, das stimmt. Ich finde es angenehmer. Also ich finde es angenehmer, auf kleinen Karten zu spielen schon immer und von daher passt schon.
Trägt dann auch die Spieleranzahl zum Balancing vielleicht auch bei, je nachdem, wie ob die Klassen dann gebalanced sind, das sei mal dahingestellt.
Ich habe mich ein bisschen geärgert darüber, dass es Vierergruppen sind anstatt Fünfergruppen, aber ja, die Spieleranzahl ist klein gehalten. Es gibt keinen richtigen 40er Battleground, dafür haben sie das Open PvP in Illum, glaube ich, genommen.
Ja.
Vielleicht kommt ja auch noch einer zu, weiß man nicht, aber ich finde es so angenehmer. Ich finde die kleinen Battlegrounds besser. Das ist aber auch was die sich bei natürlich bei WoW abguckt haben. WoW hat auch gemerkt, okay, was will die Community irgendwie? Die wollen die Kleinen, deswegen gibt es auch die Rated Battlegrounds nur für die Kleinen.
Ja. Bist du noch da? Trunken? Also ich höre Trunken nicht mehr, liebe Leute. Ich werde das natürlich nicht rausschneiden. Ich überbrücke das einfach, wenn er nicht wiederkommt. Kündige ich euch mal kurz an, was wir jetzt gleich machen, weil wir sind jetzt schon fast eine Stunde. Ich denke mal nicht, dass Trunken uns ein Weihnachtslied noch singt.
User
Obwohl,
in your channel
ja,
timed out.
da war er weg. Und da kommt er wieder, ich ziehe ihn mal.
User was moved to
Und
your
da ist der
channel.
Trunken wieder.
Hast du mich rausgeschmissen?
Nein, du bist von ganz alleine rausgefallen.
Weil es hat sich gerade nur spontan mein Teamspeak verabschiedet.
Nee, das war ich nicht, also war es einfach weg.
Komisch. Jo.
Wo waren wir denn? Bei der Spielergröße, Spieleranzahl.
Spielergröße. Ich finde es so angenehmer. Oh.
Gut, sind wir eigentlich soweit durch. Haben jetzt auch schon wieder eine Stunde verquatscht, das heißt, ich muss Steve schon wieder zwei Files schicken. Er wird sich freuen.
Wie ich dir
Ja.
gesagt hatte. Hattest du nicht gesagt 30 Minuten, außer du kommst ins Reden und ich habe dir gesagt, ja, dann rechne mit 1 bis 2 Stunden.
War bei Nancy nicht anders. Die hat auch über eine Stunde gekriegt. Das war so ein bisschen.
Great minds think alike, sagen die
Genau.
Engländer, ne?
Gut, dann zum Abschluss, was nochmal eine allgemeine Einschätzung PvP Star Wars und was vielleicht die Zukunft bringen könnte.
PvP in Star Wars wird, glaube ich, sich nicht so ernst nehmen wie WoW. In der Zukunft kann ich wirklich nicht einschätzen. Also viel Potenzial steckt in diesem Spiel. Auch gerade für Leute, die Bock haben auf Open PvP, auf Oldschool PvP. Es kann aber natürlich sein, dass die Community zu verwöhnt ist von WoW PvP und sich zu sehr in die Richtung erhofft und dann viele wieder abspringen aus. So, und das wäre natürlich schade. Ich hoffe, dass hauptsächlich die Leute, die tatsächlich Bock haben auf Story und auf ja, schönes Rollenspiel, dass die zu Star Wars wechseln. Und nicht halt die jetzt, wo es um Content und um Progress und immer nur, also wo es zur Arbeit wird. Aber gut, auch die sind herzlich willkommen.
Meinst du? Schmeiß mal nicht raus.
Für mich.
Ja? Ich sag nicht, du bist schon wieder weg. Gut, Leute. Also, wie gesagt, Trunken hat anscheinend jetzt Probleme mit dem TS. Warum auch immer. Ich bin froh, dass jetzt das zum Ende ist, weil das wäre doch ätzend geworden. Bleibt dran, wenn ich sage jetzt hier schon mal Tschüss. Ich verabschiede auch Trunken. Mach's gut. Ja, wie ihr seht, hat sich verabschiedet. Vielen
User
Dank,
in your
Trunken.
channel timed out.
Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder und ja. Bleibt noch ein bisschen dran, da kommt jetzt noch was. Wenn nachdem Trunken jetzt gleich wieder Tschüss gesagt hat.
User was moved to your channel.
Gut, dass dir das jetzt erst einfällt mit dem ganzen Problem.
Mit dem Teamspeak-Problem?
Ja.
Du, ich weiß nicht, was das ist. Das hat jetzt gerade angefangen.
Na gut, ist auch nicht so schlimm. Sag Tschüss, ne?
Alles klar.
Ich bedanke mich vielmals, Duncan.
Sehr gern.
Und ihr da draußen bleibt noch ein bisschen dran, da kommt nämlich noch was hinten dran. Also macht's gut, man hört sich übermorgen theoretisch.
Alles klar. Hau
Mach's
rein.
gut, ciao.
Ciao.
Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis am Advent.
Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken. Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf dem Berge Hoths grauen Gipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel.
Und dort vom Fenster her durchbricht die dunkle Nacht ein warmes Licht. Im Raumschiff kniet bei Kerzenschimmer die Schülerinnenmeisters Zimmer.
In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Meister umgebracht. Er war ihr bei der Stärkepflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, an Release-Abend muss es sein.
Und als das Tauntaun ging zur Ruh, der Wampa tat die Augen zu. erlegte sie gar sehenswert, den Meister mit dem Laserschwert.
Vom Schrei geweckt durchstreift der Wamper 2, 3, 4 Mal die eisige Pampa und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln.
Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Meisters Blut von hinnen. Nun muss die Schülerin sich eilen, den Meister sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen.
Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Meister bisher vermied. Er hält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf 4, die Reste in Geschenkpapier.
Da tönt's von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runden macht?
Han Solo kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die meinem Wookie Freude machen?
Des Meisters Raumschiff ist tief verschneit, doch die Schülerin steht schon bereit. Die 6 Pakete, strammer Mann, ist alles, was ich geben kann.
Die Silberschellen klingen leise, Han Solo macht sich auf die Reise. Im Raumschiff noch die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt.
Es ist Advent!